Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm das Grubenunglück in Sachsen-Anhalt. Das mit zwei Verletzten und 34 Bergleuten, die körperlich unversehrt in Sicherheit gebracht wurden, glimpflich zu Ende ging. Gleich Informationen zum Unglücksort, eine Hinterlassenschaft des Kali-Bergbaus in der DDR, an der bis heute noch gearbeitet werden muss. Zum Start der Sendung aber der Autobauer Daimler, der auf Sparkurs gesetzt wurde vom neuen Chef. Nur wie genau, das war nicht bekannt und sollte auch erst in der kommenden Woche bekannt werden. Der Betriebsrat machte aber einen Strich durch die Planung und schrieb den Mitarbeitern schon heute, was auf sie zukommt. Thomas Wagner hat das Schreiben gesehen.
Daimler, das ist aus Vorstandssicht
ein Unternehmen, was sich in der Historie noch nicht dagewesenen Transformation befindet.
So Finanzvorstand Harald Wilhelm erst kürzlich bei der Vorstellung der Quartalszahlen. Und nun ist raus, wie diese Transformationen unter anderem aussehen. Nachzulesen ist das in einer Mail des Gesamtbetriebsrates an alle Mitarbeiter, die dem Deutschlandfunk vorliegt. Sie bezieht sich auf ein Führungskräftetreffen. Dort habe, so ist in der Betriebsratsmail zu lesen, Daimler-Vorstandschef Ola Källinius erstmals konkrete Zahlen zu einer geplanten Umstrukturierung genannt. Demnach sollen deutschlandweit 10% aller Führungskräftestellen abgebaut werden. Projiziert auf die Daimler-Standorte in aller Welt wären dies etwa 1.100 Stellen, die wegfallen sollen. Der Gesamtbetriebsrat sehe durchaus die schwierige Situation des Konzerns, der immerhin im zweiten Quartal dieses Jahres erstmals einen Milliardenverlust einfuhr. Aber eine Kröte werde man, so der Text der Mitarbeitermail, auf gar keinen Fall schlucken.
Vorschläge der Unternehmensleitung zur Personalkostenreduzierung waren beispielsweise die Nichtweitergabe von Tariferhöhungen der Tarifrunde 2020 oder das Hinauszögern von individuellen Entgelterhöhungen. Dies haben wir kategorisch abgelehnt.
Der Daimler-Konzern verweist in einer schriftlichen Stellungnahme auf die großen Herausforderungen, denen sich die Autoindustrie derzeit stellen muss. Hier müsse gegengesteuert werden. Alle Betriebsabläufe wurden daher auf ihr Kosteneinsparpotenzial überprüft. Und weiter?
Wir befinden uns mit den Arbeitnehmervertretern im konstruktiven Dialog, werden uns zu Spekulationen des Betriebsrats aber nicht äußern.
Abbau von Führungskräften, der Versuch, sich von Tariferhöhungen für die Mitarbeiter freizuschwimmen, für Professor Ferdinand Dudenhöfer, Automotive-Experte an der Universität Duisburg-Essen, kommt all dies nicht überraschend.
Die Meldung war zu erwarten, denn bei der Übernahme hat Källinius schon angekündigt, dass er Mercedes und Daimler neu aufstellt. Das Gleiche gilt übrigens auch für BMW und andere. Also wir haben große Einsparungsprogramme in der Autoindustrie und die treffen auch die Beschäftigten.
Diese Einsparprogramme kommen nicht von ungefähr und bei dem, was heute bekannt geworden ist, wird es nicht bleiben, meint Dudenhöfer, der auf zwei Ursachen verweist.
Auf der einen Seite müssen wir in die Elektromobilität gehen, auf der anderen Seite haben wir konjunkturelle große Schwierigkeiten und beides führt dazu, dass der Druck auch auf die Kosten und damit auf die Beschäftigten auch in den nächsten Monaten wächst.
Allerdings glaubt Dudenhöfer auch, dass die Autoindustrie um derlei unpopuläre Maßnahmen nicht herumkommt.
Es ist so, dass alle derzeit Einsparungen machen müssen und dass man überall schaut, inwieweit man mit weniger Mitarbeitern zu Rande kommt. Nicht zu sparen bedeutet einfach naiv in die Zukunft zu gehen und damit mehr zu riskieren, als jetzt rechtzeitig die Sparpolitik auszurollen.
Kommenden Donnerstag will Daimler seine Umstrukturierungspläne zeitgleich in New York und in London vorstellen. Zunächst den Aktionären im Rahmen eines Kapitalmarkttages. Allerdings soll dann auch die Öffentlichkeit informiert werden.
Thomas Wagner war das. Daimler spart und das deutlich bei den Managerposten. Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage im Allgemeinen gibt es eine Vielzahl an Analysen, an Umfragen, an Untersuchungen, den IFO-Index zum Beispiel, den Konsumklima-Index, eine Vielzahl auch an Spezialuntersuchungen für Spezialkunden. Eigentlich kann es, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, zumindest auf die kurze Sicht gar nicht so viele Überraschungen geben. Gibt es aber offensichtlich doch. Trotz Brexit, trotz Handelskonflikten steht die Exportwirtschaft in Deutschland auf ziemlich solidem Boden. Erwartet worden war anderes. Mischa Erhard dazu.
Zur Abwechslung sind das mal erfreuliche Wirtschaftsdaten. Die Statistiker in Wiesbaden haben bekannt gegeben, dass die Importe im September um 2,3% gestiegen sind. Und die für die deutsche Wirtschaft noch wichtigeren Exporte, die sind sogar um 4,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat geklettert.
Also es ist endlich mal eine schöne, positive Überraschung. Wenn man das sich im Jahresvergleich anschaut, hat es damit zu tun, dass der September in diesem Jahr auch mehr Arbeitstage hatte als der September 2018, also ein technischer Faktor. Kommt aber auch hinzu, dass es letztendlich gar nicht so schlecht mit dem Welthandel geht, wie wir das immer denken, angesichts von Schlagzeilen über einen Handelskonflikt. Also von daher ist das für mich erstmal eine positive Überraschung. Heißt auch, dass wir den Handel nicht komplett abschreiben dürfen, denn was auch noch wichtig war, die Augustzahlen, die wurden nochmal ein bisschen nach oben revidiert. Das heißt, insgesamt ist jetzt wahrscheinlich der Außenhandel gar nicht mehr diese absolute Bremse für die deutsche Konjunktur im dritten Quartal gewesen, die einige Experten schon gemacht hatten.
Sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski. Im zweiten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 0,1% geschrumpft. Sollte das zwischen Juli und September auch der Fall sein, sprechen Ökonomen von einer Rezession. Denn von der spricht man definitionsgemäß, wenn eine Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Nach den guten Exportzahlen könnte es also sein, dass dies nicht der Fall sein wird. Allerdings, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Wir hatten ja diese Woche auch die Industrieproduktionszahlen aus Deutschland, die waren schwach. Die Industrieaufträge waren auch weiterhin noch schwach. Das heißt, jetzt kurzfristig positiv, weil wir eventuell sogar diese technische Rezession in Deutschland vermeiden könnten, wenn nächste Woche dann die Wachstumszahlen kommen. Mittel- bis langfristig haben wir aber auch gesehen, der Handelskonflikt ist nicht weg. Die deutsche Industrie befindet sich eigentlich in einer gefühlten Rezession. Das heißt, von daher macht diese eine Schwalbe leider Gottes noch keinen neuen Konjunktursommer.
So rechnet beispielsweise der Verband der Chemiebranche in diesem Jahr mit einem Produktionsrückgang von 6%. Die Nachfrage im Ausland ebenso wie die inländische seien schwach und gäben keine Wachstumsimpulse. Auch bei den Maschinenbauern in Deutschland stocken die Auftragseingänge. Beide Branchen leiden unter anderem unter der Flaute in der Autoindustrie. Und deren Lage könnte sich noch drastisch verschlechtern, sollten die von Trump angedrohten Autozölle in Höhe von 25% auf Autos und Autoteile aus der EU kommen. Das hat auch eine heute veröffentlichte Studie der Hans-Böckler-Stiftung ergeben.
Unsere Simulation zeigt, dass ein kurzer und sehr begrenzter Handelskonflikt für die deutsche Wirtschaft gut beherrschbar wäre, dass aber je länger der wird und je intensiver der wird, desto kräftiger das sein könnte und gefährlicher sein könnte. Und dass, wenn man den Konflikt mit China als Maßstab nimmt und es eine richtige Eskalation gibt und es dann auch ein paar Jahre lang dauert, dann könnte dieser Handelskonflikt die deutsche Wirtschaft in eine Rezession stoßen.
Sagt Studienautor Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Institutes für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. Wirtschaftlich kurz aufatmen darf man also angesichts der positiven Außenhandelszahlen aus dem September. Für Euphorie allerdings ist es zu früh.
Der Bericht von Mischa Erhardt. 36 Arbeiter in einem ehemaligen Kalibergwerk mussten über Stunden in 700 Metern Tiefe ausharren. Das geschah heute in einer Bergbaugrube in Teutschenthal in Sachsen-Anhalt. Zwei von ihnen wurden mit Verletzungen geborgen. Die anderen kamen körperlich unverletzt davon, sodass dieses Unglück einen glimpflichen Verlauf nahm. Was aber war das überhaupt für ein Standort, an dem dieses Unglück geschah? Dazu bin ich verbunden mit Christoph Richter, dem Deutschlandfunk-Korrespondenten. Herr Richter, um was für ein Bergwerk hat es sich da eigentlich gehandelt?
Naja, die Grube Teutschenthal ist ein stillgelegtes Kalibergwerk, ein sogenanntes Versatzbergwerk. Das befindet sich westlich von Halle. Und durch den Abbau von Kali und Steinsalzen sind mächtige Hohlräume und Schächte entstanden. Ein weit verzweigtes System, also mit einer Ausdehnung von 14 Quadratkilometer unter Tage. Und um eine Stabilität zu erreichen, werden jetzt diese Hohlräume seit fast 20 Jahren seit geraumer Zeit, also jetzt mit Abfällen verfüllt, also versetzt. Und das macht man eben, um Erdversenkung bzw. erdbebenartige Erscheinungen zu verhindern. Was passieren würde, wenn man sie eben nicht verfüllt, das hat bereits ein Gutachten 1996 aufgelistet. Dann könnte es nämlich zu gewaltigen Gebirgsschlägen kommen. Also 1996 hatten wir schon so ein Ereignis. Das gab Erschütterungen von einer Stärke von 4,5 bis 5,5 auf der Richterskala und war noch im Umkreis von 100 Kilometern zu spüren. Verfüllt werden diese Hohlräume mit Industrieproduktionsabfällen und die Liste ist lang. Ascherückstände, Filterstäube, Schlacken, also vieles aus Müllverbrennungsanlagen, sogar von Giftmüll ist die Rede. Kritik kommt immer wieder von einer Bürgerinitiative vor Ort und 2010 beispielsweise wurden ja auch schon unerlaubte Filterrückstände eingelagert. Also das ist also quasi, wir haben es hier mit einem Versatzbergwerk zu tun. Hier werden also ein altes System mit mineralischen Abfällen verfüllt.
Lassen Sie uns auf die Geschichte der Grube gucken. Seit wann gibt es die und wer war der Betreiber? Wer ist es jetzt?
Also begonnen wurde mit dem Abbau 1907 und 1982, also zu DDR-Zeiten, war dann Schluss. Ein Bergwerk auch, das während seiner gesamten Betriebszeit für Schlagzeilen sorgte. 1916 schon zerstörte ein Gebirgsschlag einen Teil des Bergwerkes. 1940 hat ein weiterer Gebirgsschlag fast das gesamte unterirdische Bergwerk zerstört. Es waren damals über 40 Tote zu beklagen. Wie gesagt, 82 war dann Schluss. 1966, ich habe es auch schon gesagt, kam es zu einem weiteren Gebirgsschlag. Also es ist ein Bergwerk, was immer für Schlagzeilen sorgt. Betreiber ist ein Tochterunternehmen der bayerischen, in Oberstdorf befindlichen, beheimateten Geiger-Unternehmensgruppe. Die betreibt diese Grube, die Grube Teutschenthal.
Und Sie haben es kurz angesprochen, dieses sogenannte Versatzbergwerk, das ist nicht unumstritten in der Bevölkerung. Warum?
Naja, es gab schon seit, wie gesagt, es wurde ja auch, werden immer wieder auch Materialien eingelagert, die nicht erlaubt sind. Wie gesagt, 2010 war das letzte Mal der Fall. Schon seit geraumer Zeit sorgt die Grube wieder für neue Probleme. Es war auch schon mehrmals Thema im Magdeburger Landtag, denn in der Umgebung der Grube hat es extrem gestunken. Der Grund war ein offenes Lager mit Müll, das dann quasi später auch in die Gruben verfüllt werden sollte. Und offenbar hielten sich die Grubenbetreiber seit über 10 Jahren nicht an Auflagen. Und erst auf Grundlage eines Beschlusses des Oberverwaltungsgerichtes Magdeburg, jetzt im Juli diesen Jahres, musste dieses Freilager mit dem stinkenden Müll beräumt werden. Also es ist weiterhin ein Thema und bis jetzt ist es nicht ausgeräumt. Also die Menschen klagen weiterhin über stinkenden Müll. Also man wird sehen, wie das weiter in Zukunft weitergehen wird.
Sagen Sie doch, Herr Richter, noch etwas zu den Bergarbeitern, die da unter Tage eingeschlossen waren. Ich habe ja gesagt, das Ganze sei glimpflich ausgegangen, aber Stunden eingesperrt unter Tage, das wünscht sich natürlich auch keiner.
Nee, der Schrecken war groß. Laut Landesbergamt waren die 36 Kumpel allerdings zu keinem Moment in Lebensgefahr, aber man wusste natürlich anfänglich überhaupt nicht, was da vor sich geht, was da vorgefallen ist. Sie seien dann in einen Schutzraum gebracht worden, der liegt in 700 Meter Tiefe. Dort wurden sie mit Sauerstoff versorgt und über eine Art Schacht wurden sie dann nach oben gebracht. Sei kein Problem gewesen, heißt es. Die Aufzüge waren voll funktionstüchtig. Der Betreiber habe auch sehr schnell die Angehörigen informiert, aber die Mitarbeiter standen doch sehr gewaltig unter Schock, sind aber jetzt alle bei ihren Familien. Jetzt beginnt man mit der Ursachensuche, heißt es. Dazu hat man Experten runtergeschickt, weshalb aber auch bis auf Weiteres in der Grube nicht gearbeitet werden kann.
Danke, Christoph Richter war das, der Landeskorrespondent für Sachsen-Anhalt und Themenwechsel. Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung ist heute erstmals im Bundesrat diskutiert worden. Dort also, wo die Grünen in immerhin 9 Landesparlamenten vertreten sind. Was die Erwartung entstehen ließ, und die war ja von den Grünen selbst auch sehr befördert worden, dass sich doch noch einiges an Verschärfungen ergeben könnte an diesem Klimaschutzpaket, das ja vielen Kritikern zu klein geraten war. So richtig haben sich diese Erwartungen aber nicht bestätigt. Theo Gerst dazu.
Der große Fundamentalaufstand im Bundesrat blieb aus. Rausholen, was für den Klimaschutz noch rauszuholen ist, das hatten die Grünen im September in der ersten Enttäuschung über das damals frisch verkündete Klimapaket der Bundesregierung verkündet. Und als Vehikel hatten sie dabei im Blick, dass sie derzeit an 9 von 16 Landesregierungen beteiligt sind. Wie tief der Frust über das Paket, das hinten und vorne nicht reiche, immer noch sitzt, offenbarte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er warnte heute mit Blick auf die drohende Klimakatastrophe.
Die Kipppunkte beim Klima liegen also nicht Jahrzehnte in der Zukunft, wie gehofft. Sie liegen viel näher an der Gegenwart, als alle gedacht haben. Werden sie überschritten, ist eine dramatische Erderwärmung nicht mehr reversibel.
Wegen dieser dramatischen Entwicklung wollen vor allem die Grünen in den Ländern das Klimapaket nachbessern, allerdings nur dort, wo sie es können. Die Einführung eines nationalen Emissionshandels im Gebäude- und Verkehrsbereich etwa ist nicht zustimmungspflichtig. Da mag die Kritik am Einstiegspreis von 10 Euro je Tonne CO2 als zu niedrig noch so sehr anhalten. Für Nachbesserungen aus grüner bzw. Ländersicht bleiben nur die Teile des Pakets, die zustimmungspflichtig sind.
Es geht nicht um Blockieren, sondern es geht, dass man was Vernünftiges auf den Weg bringt.
Hatte Kretschmann allerdings auch dazu schon vor der Bundesratssitzung angekündigt. Mit Blick auf das Klimapaket hatte er allerdings auch klargemacht:
Das ist so nicht zustimmungsfähig. Man muss schauen, dass es so geändert wird, dass es zustimmungsfähig wird. Das ist was ganz anderes, als irgendwas zu blockieren.
Änderungswünsche haben die Länder bei den geplanten Abstandsregeln von Windrädern zu Wohnhäusern. Hier soll der Ausbau der Windkraft an Land nicht abgewürgt werden. Auch die Entlastungen bei der Bahn reichen aus Sicht der Länder nicht. Deutlich wurde aber auch, fast noch wichtiger als der eigentliche Klimaschutz ist den Ländern, dass eben dieser Klimaschutz nicht zu Lasten ihrer Kassen geht. Eine niedrigere Mehrwertsteuer auf Bahntickets oder verbesserte Möglichkeiten, Kosten der Gebäudesanierung von der Steuer abzusetzen, führen allerdings zu Mindereinnahmen auch bei den Ländern. Hinzu kämen Mehrausgaben für mehr Klimaschutz bei den eigenen Bauvorhaben, erläuterte Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Da passe es nicht, wenn neue Einnahmen, etwa aus dem CO2-Preis, nur dem Bund zuflössen.
Es muss eine faire Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern geben, die nicht dadurch erreicht wird, dass eine strukturelle neue Einnahme durch eine CO2-Abgabe nur genutzt wird, um die eine Hälfte der Rechnung, nämlich die des Bundes, zu begleichen.
Über all das wollen die Länder jetzt mit dem Bund reden. Winfried Kretschmann von den Grünen hofft hier auf den Vermittlungsausschuss. Doch auch wenn das eher nach konstruktiven Verhandlungen als nach fundamentalem Widerstand klingt, der Zeitplan, das Klimapaket noch vor Weihnachten zu verabschieden, wird dadurch noch enger.
Theo Gers war das. Und Bundesrat noch einmal. Nach den langen 10 Diskussionen zuvor hat die Reform der Grundsteuer die Länderkammer nun bemerkenswert flüssig passiert. Tobias Bitz.
Wie viel man zahlt, ist abhängig vom Wohnort, dem Grundstück und dem Gebäude darauf. Das soll im Grunde auch so bleiben. Umstritten ist nur, ob weiter Fläche und Wert der Immobilie oder nur die Fläche einfließen sollen. Finanzminister Olaf Scholz von der SPD will an der bisherigen Berechnungsmethode im Grunde nicht viel ändern. Entscheidend sollen weiterhin Fläche und Wert der Immobilie sein. Alle Grundstücke müssen dafür aber neu bewertet werden, denn bisher wird mit völlig veralteten Daten gerechnet. Einige Bundesländer wie Bayern befürchten dadurch großen bürokratischen Aufwand. Deshalb dürfen jetzt die Länder entscheiden, ob sie das Scholz-Modell nutzen oder ein eigenes entwickeln. Bayern beispielsweise will den Wert der Immobilie außen vor lassen. Die Grundsteuer will Bayern dann nur anhand der Fläche berechnen. Wer wie viel dann genau bezahlt, bestimmen letztlich die Kommunen. Sie legen die dafür maßgeblichen Hebesätze fest. Das wird auch so bleiben. Ab 2025 soll die Grundsteuer dann nach den neuen Vorgaben eingezogen werden. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Reform der Grundsteuer zum neuen Jahr gefordert.
Tobias Bitz war das. Heute treffen sich die Finanzminister der Eurozone. Steuerfragen stehen auf dem Programm und auch ein Thema, bei dem nicht nur die Finanzminister Mühe haben, eine einheitliche Meinung oder überhaupt eine Meinung zu finden. Wie geht man um mit den digitalen Währungen, die sich zusehends neben dem herkömmlichen Geld etablieren? Paul Vorreiter.
Sollten sogenannte Stablecoins, also Kryptowährungen wie die für kommendes Jahr von Facebook geplante Libra, Einzug in die EU halten? Bei der Ankunft der Finanzminister am Vormittag in Brüssel waren vor allem zurückhaltende Stimmen zu hören. Mit Blick auf die Schweiz, die Facebook als Standort der Kryptowährung gewählt hat, sagte Österreichs Finanzminister Eduard Müller,
dass es hier noch so viele ungelöste regulatorische Fragen gibt, dass es viel zu früh ist, um irgendwelche konkreten Aussagen zu treffen. Sie kennen die französische, die deutsche Perspektive dazu. Also ich glaube, man ist hier am Anfang eines Dialogs.
Doch worum geht es überhaupt? Libra ist eine virtuelle Währung, die mit vorhandenen Währungen wie dem Euro erworben werden soll. Die Facebook-Kryptowährung unterscheidet sich auch in vielerlei Hinsicht von der bislang wichtigsten Kryptowährung Bitcoin. Libra soll an einen Währungskorb gebunden sein und damit stabiler gehalten werden als Bitcoin, dessen Wert sich aus Angebot und Nachfrage bestimmt und deshalb kräftig im Preis schwankt. Mithilfe eines digitalen Portemonnaies sollen Nutzer Libra auf ihrem Smartphone verschicken, sparen und ausgeben können, zum Beispiel über den Facebook Messenger und WhatsApp. Auch sollen deutlich mehr Transaktionen pro Sekunde abgewickelt werden können, als es mit Bitcoin möglich ist. Für Facebook eröffnet Libra zunächst große Chancen in Entwicklungs- und Schwellenländern, in denen viele Menschen kein Bankkonto haben und damit auch Online-Bezahldienste wie PayPal nicht nutzen können, das an ein Bankkonto gekoppelt ist. Das klingt nach vielen Chancen. Die werden auch in dem Beschlussentwurf erwähnt, den die EU-Finanzminister heute als Gesprächsgrundlage haben. So seien Stablecoins Möglichkeiten für günstige und schnelle Zahlungen, vor allem grenzüberschreitende. Der CSU-Politiker Markus Ferber, Mitglied im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments, sieht allerdings nur begrenzte Vorteile von Libra in der EU.
Wir haben mittlerweile einen Standard auf europäischer Ebene, den die EZB, die Europäische Zentralbank, geschaffen hat mit Instant Payment, wo wirklich eine Überweisung quasi in Time gemacht werden kann. Das wird ein Modell sein, das sich beim Euro in Zukunft durchsetzen wird. Ich glaube nicht, dass Libra in Europa ein großer Erfolg wird. Wir haben keine unterentwickelten Zahlungsmärkte, keine überbordeten Transaktionskosten und wir haben nirgends hohe Inflation, auch außerhalb der Eurozone. Also die Vorteile von Libra werden bei uns nicht benötigt.
Gleichzeitig seien mit Stablecoins auch Risiken verbunden hinsichtlich Verbraucherschutz, Privatsphäre, Rechtssicherheit, Steuern, Cybersicherheit, Terrorfinanzierung und Geldwäsche, heißt es weiter in dem Papier der EU-Finanzminister. Markus Ferber sieht darin hohe Hürden für Libra.
Libra muss die europäischen gesetzlichen Vorgaben erfüllen, Geldwäschebekämpfung, Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Und wenn das nicht gewährleistet ist, wird sich es auch gar nicht groß durchsetzen können.
Selbst wenn es am Ende ein Verbot geben sollte, bleiben Zweifel, ob Facebook seine Kryptowährung dann nicht einfach global an der EU vorbei durchsetzt. Die Debatte über Stablecoins steht jedenfalls noch am Anfang. Im Dezember wollen die EU-Finanzminister dazu eine Entschließung verabschieden.
Paul Vorreiter war das. Die Niedrigzinsphase setzt den Lebensversicherern zu. Die Finanzaufsicht in Deutschland hat inzwischen sogar 20 Unternehmen unter verschärfte Beobachtung gestellt. Für den Branchenriesen Allianz gibt es bemerkenswerterweise mit dem Lebensversicherungsgeschäft keine Probleme. Die liegen, wenn, woanders. Dorothee Holz dazu.
Was waren das noch für Zeiten in den 80ern, als die Allianz, Europas größter Versicherer, ein rundum sorglos Paket versprochen hat?
Denn wer sich Allianz versichert, der ist voll und ganz gesichert.
Diesen Werbespot hat die Allianz 2015 in der Werbepause des Wimbledon-Finales wieder ausgepackt, allerdings in digitalisierter Version. Digitalisierung, das ist das neue Zauberwort des Konzerns. Die Sachversicherung, die wichtigste Sparte der Allianz, soll digitaler, schlanker und einfacher werden. Mit Allianz Direkt hat der Versicherer vor kurzem auch in Deutschland einen neuen digitalen Direktversicherer auf den Markt gebracht. Das richtet sich an eine jüngere Kundschaft und mit dieser Strategie will die Allianz die Kosten senken. Allerdings hat der Konzern gerade in der IT derzeit mit Problemen zu kämpfen. Die aktuellen Geschäftszahlen sehen auf den ersten Blick nicht schlecht aus. Die Allianz konnte die Erwartungen bei praktisch allen Kennziffern übertreffen. So fiel der Umsatz im Sommerquartal mit gut 33 Milliarden Euro deutlich höher aus als im Vorjahr. Der Betriebsgewinn stagnierte, die eigentlichen Ertragsbringer, die Schaden- und Unfallversicherungen, schwächelten im Sommer. Dafür ging es bei Lebensversicherungen und in der Vermögensverwaltung bergauf. Die eigentliche Überraschung ist dabei, dass die Allianz fürs Gesamtjahr zuversichtlicher wird. Der Konzern rechnet mit einem Ergebnis von bis zu 12 Milliarden Euro, deutlich mehr als bisher gedacht.
Dorothee Holz war das. Die Allianz also trotz Niedrigzinsen auf Rekordkurs. Claudia Werle, wie sah die Reaktion an der Börse aus?
Gut, eigentlich müsste man denken, die Kurse steigen, zumal wenn auch die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben worden sind. Aber Anleger haben heute Gewinne mitgenommen. Die Aktien sind den ganzen Tag im Minus. Aktuell sehen wir ein Minus von 2,5%.
Der Tag als Ganzes, da tritt man halt ein bisschen auf der Stelle nach den Gewinnen vorher.
Ja, das ist richtig. Das Hin und Her in Sachen Brexit, die Handelsstreitigkeiten und daraus resultierend die schwächer werdende Weltwirtschaft. Das alles hat, also trotz allem muss man sagen, kamen heute ja erfreuliche Zahlen von der Exportwirtschaft. Das ist ja darüber berichtet worden. Gut, das ist noch kein Grund zur Entwarnung. Aber es gibt einfach die Hoffnung, dass die Konjunkturflaute doch nicht so tiefgreifend ist, wie man das zuletzt befürchtet hat. Der DAX ist diese Woche zwischenzeitlich ja so hoch gestiegen wie seit Beginn des vergangenen Jahres nicht mehr. 13.300 Punkte heute, da werden Gewinne mitgenommen. Aktuell der DAX-Stand 13.221 Punkte.
Daimler, wir haben berichtet über die Stellenstreichungspläne, vor allem im Management, weniger Personal. Das mag die Börse ja eigentlich ganz gerne, diesmal auch.
Nein, die Aktien ein 0,5% im Minus. Gut, man muss halt mal schauen, wo die Arbeitsplätze gestrichen werden. Wenn Autokonzerne umstrukturieren, dann sind da ja auch möglicherweise Aufgabenfelder betroffen, die es künftig so in dieser Form gar nicht mehr geben wird. Aber möglicherweise werden ja neue Posten an anderer Stelle geschaffen.
Und Lufthansa, zweiter Tag des Streiks der Flugbegleitergewerkschaft UFO. Am Wochenende soll jetzt erneut verhandelt werden. Gibt es Streikauswirkungen schon beim Kurs?
Die Aktien sind 0,8% im Plus. Man muss halt mal abwarten, wie es in der kommenden Woche weitergehen wird. Flugausfälle, die sind ärgerlich für die Kunden, vor allem wenn sie länger andauern, wenn sie unkalkulierbar werden. Aber wir haben ja in dieser Woche auch schon ein sattes Plus bei der Lufthansa gesehen. Ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass die Fluggesellschaft insgesamt gut aufgestellt ist.
Dann fassen Sie noch die Daten von Euro, Anleihen und Gold zusammen.
Der Euro aktuell 1,1020 $, die Umlaufrendite von minus 0,32 auf minus 0,28% gestiegen und die Feinunze 1.467,65 $.
nicht. Claudia Wehrle war das und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker.